Servus und herzlich willkommen zu Parallelwelt Palästina, dem ersten Podcast auf Deutsch über Palästina mit mir Lena und mit Michael.
Hallo.
Heute ist schon Folge 4 und heute reden wir über Hebron. Hebron ist eine palästinensische Stadt im Süden des Westjordanlandes in den von Israel besetzten Gebieten. Und nach Ost-Jerusalem ist Hebron mit so ungefähr 215.000 EinwohnerInnen die zweitgrößte palästinensische Stadt. In der Altstadt befindet sich die Ibrahim-Moschee oder auch die Abraham-Synagoge. Die Abraham-Synagoge ist eine der wichtigsten religiösen Städte, vor allem im Judaismus, aber auch im Islam.
Ja, und die Stadt heißt eigentlich auf Hebräisch Hebron, also Hebron. Auf Arabisch heißt die Al-Khalil, was sowas bedeutet wie der Freund. Das geht auf eine Bezeichnung von Abraham, der Freund Gottes, Khalil al-Rahman. Und lustigerweise kommt auch der altebräische Name Hebron vom selben Wort Freund, Chaver, und bedeutete damals wahrscheinlich in dem Fall sowas wie Bündnis, aber ich finde es interessant, dass die Stadt eigentlich vom Namen her die Stadt der Freundschaft ist, was sie heute leider nicht so verkörpert.
Mhm. Und ich glaube, da kommen wir so ein bisschen darauf hin, weil jetzt hat von allem, was wir erzählt haben, hört sich ja jetzt erstmal nicht so spannend an. Und deshalb schon mal Frage zurück an dich, Michael. Wieso reden wir jetzt eigentlich heute über Hebron?
Hebron gilt so als das tiefste Loch der Besatzung, also das, wo es wirklich am klarsten und am schlimmsten ist. Das ist auch eine Stadt, wo, sage ich mal so, Linkszionisten in Israel, die vielleicht abstreiten würden, dass Israel ein Apartheidsstaat ist, manche sogar abstreiten würden, dass es im Westjordanland generell Apartheid gibt, aber in Hebron kann man das kaum leugnen, weil es dort sehr offensichtlich ist und sehr klar und krass.
Mhm. Und ich glaube, da müssen wir erstmal so ein bisschen einsteigen mit Siedlungen und SiedlerInnen. Also man hört ja eigentlich immer wieder so Dinge in den Nachrichten wie illegale Siedlungen oder dass Siedlungsbau scharf kritisiert wird. Also dann, wenn man jetzt halt ein bisschen mehr auf Social Media unterwegs war, hat man vielleicht irgendwann mal gesehen, dass Ben & Jerry's nicht mehr im Westjordanland ihr Eis verkauft haben und da gab es riesen Aufschrei dagegen beziehungsweise Befürwortungen. Ist auch immer wieder Teil der Friedensverhandlungen beziehungsweise Siedlungsstopps und dann hört man doch wieder, dass zum Beispiel Netanyahu dann wieder Siedlungsbau befürwortet hat. Und heute gibt es circa so 620.000 SiedlerInnen im Westjordanland. Die gab es früher auch in Gaza, bis Mitte der 2000er Jahre, wo die dann rausgeholt wurden, damals noch von Ariel Sharon. Und heute gibt es auch noch SiedlerInnen im annektierten Ost-Jerusalem. Also Ost-Jerusalem ist palästinensisch und West-Jerusalem ist israelisch.
Und Ost-Jerusalem klingt wie nur der Ostteil von der Stadt, aber eigentlich bezieht sich das auf den Ostteil der Stadt und ein ziemlich großes Umfeld drumherum mit vielen Dörfern, die nur zum Umfeld Jerusalem gehören.
Ja, und das war ja letztes Jahr ziemlich in den Nachrichten, Ost-Jerusalem mit der Nachbarschaft Sheikh Jarrah, wo es sehr viele Demonstrationen gab. Also wenn man so ein bisschen die Medien verfolgt hat, das war so ungefähr Ost-Jerusalem. Und ich glaube, das werden wir auch nochmal irgendwann in einer weiteren Folge anschneiden. Und es ist das, also man bezeichnet eben Siedlungen deshalb als illegal, weil ja Westjordanland ist offiziell besetzt und nach internationalem Recht darf man eigentlich keine eigene Bevölkerung in ein besetztes Gebiet umsiedeln. Man darf auch keine neuen Strukturen bauen. Und das macht Israel alles. Deshalb redet man eigentlich von illegalen Siedlungen.
Beziehungsweise darf man neue Strukturen und Infrastrukturen aufbauen, aber nur für die besetzte Bevölkerung, für ihre Zwecke.
Mhm, genau. Also es geht wirklich darum, also es heißt eben Bevölkerungstransfer und den darf man eigentlich nicht machen. Und das hat Israel eigentlich seit 1967 gemacht. also circa 1967. Und damit kommen wir schon zum ersten Stichtag. Das war 1967. Da gab es den Sechstagekrieg und im Sechstagekrieg sind einige Territorien, die 1948, also wenn ihr noch, euch noch erinnern könnt an die Folge mit Nakba, wo wir besprochen haben, dass 1948, 49 hat dann Jordanien das Westjordanland übernommen. Das ist eben wieder an Israel zurückgefallen. 1967, da sind die Jordanier bis zum Jordan zurückgepusht worden. Und Israel hat dann eben das Westjordanland besetzt. Und Hebron war damals eben eine der ersten Siedlungen. Und bis heute haben eben SiedlerInnen sehr viele Vorteile. Das ist dann eben auch Teil des Apartheid-Arguments, also wieso Israel als Apartheid-Staat bezeichnet werden kann. Unter anderem, dass PalästinenserInnen bis heute unter dem Militärrecht sind, SiedlerInnen unter dem Zivilrecht. Es gibt eigene Straßen für SiedlerInnen. Die israelischen SoldatInnen beschützen die SiedlerInnen. Siedler dort können auch Waffen tragen. Das dürfen PalästinenserInnen natürlich nicht. Und das ist nur eine der vielen Unterschiede. Und genau, also ich war ja selber, warst du eigentlich mal in Hebron?
Ja, auf einer Tour einmal.
Mit Breaking the Silence.
Breaking the Silence, ja.
Ja, ja. Also ich war damals, also ich habe 2015, 2016 in Tel Aviv gewohnt und da war ich ziemlich oft in Hebron. Ich hatte da auch Freunde dort und also ich glaube, deshalb ist mir die Folge eben auch wichtig, weil es halt schon, also jeder, der nach Hebron geht, da muss man schon sehr emotional abgekatert sein, sage ich mal, dass das einen nicht betrifft. Und ja. Man kann da eben wer jetzt noch nicht da war, das kann man sich so vorstellen, du bist in Tel Aviv, du kannst da deinen Bus nehmen nach Jerusalem. Jerusalem gehst du zur alten arabischen Busstation, dann nimmst du dann deinen Bus, musst du durch Checkpoints gehen, kannst nach Bethlehem und von Bethlehem aus fährst du nach Hebron. Und Hebron ist wirklich so zweigeteilt, also im Sinne von, du hast die Altstadt und du hast sozusagen die neuere Stadt von Hebron. In der neuen Stadt von Hebron würdest du das eigentlich, also im Regelfall, nicht merken, was in der Altstadt vor sich geht. Man kommt eben auch an mit dem Taxi oder dem Service im neueren Teil von Hebron, der auch von der palästinensischen Autonomiebehörde verwaltet wird. Und dann kann man eben zur Altstadt gehen. Und die ganze Altstadt ist dann eben in H1 und H2 unterteilt. Also das war so nach den Oslo-Abkommen in den 90er Jahren, wurde das unterteilt. H1 wird von der PA, also von der palästinensischen Autonomiebehörde, verwaltet und H2 von Israel. Und in H2, also dem von Israel verwalteten Teil, leben so um die 30.000 PalästinenserInnen bis heute. Und wenn man jetzt in dieser Altstadt will, also Perspektive ich als weiße Deutsche mit deutschem Pass, kann eben durch diesen Checkpoint, mir passiert ja jetzt nicht so viel, man wird vielleicht komisch angeschaut, und muss seinen Pass vorzeigen und man sieht da schon Blockaden. Also das ist, wie soll man das beschreiben? Also man sieht von Anfang an Graffiti von PalästinenserInnen gesprüht, die eben darum gehen, so das Ende der Apartheid fordern, die auch, wo drauf steht Open Shuhada Street, also wir reden gleich nochmal über die Shuhada Street, Shuhada Straße. Und dann geht man eben durch und dann sieht man wirklich so den Kern, also einen absoluten Mikrokosmos der Besatzung. Und man geht dann eben, man kann ja eben durch dieses alte Marktviertel gehen und da gab es eben den Bereich mit dem Goldhandel, dann gibt es einen Bereich mit dem alten Textilhandel und das ist heute wie eine Art Geisterstadt. Also eigentlich alle der Shops sind leer, die sind barrikadiert und man sieht vielleicht noch irgendwie, dass hinter vielen Gittern und Barrikaden gibt's israelische Flaggen und so weiter, die eben von SiedlerInnen aufgestellt wurden. Aber an sich, wenn man jetzt durch den palästinensischen Teil geht, sieht man über einem auch Gitter, die angebracht wurden. Und die sind deswegen da, weil SiedlerInnen immer mal wieder Abfall, Eier, wirklich also vollgekackte Windeln, Stühle runterwerfen, also von oben, wo die wohnen, runter auf das Marktviertel, wo die PalästinenserInnen sind. Und dann geht man weiter durch, dann kommt man irgendwann zur Abraham-Synagoge oder Ibrahim-Moschee. Und dann, also muss man nochmal durch einen Checkpoint gehen. Und dann könnte man sozusagen wieder eine Runde zurück machen durch die Shuhada Street. Und die Shuhada Street ist deshalb so bekannt oder sehr symbolisch auch, weil kein Palästinenser erlaubt ist, dort durchzugehen.
Und das ist die zentrale, große, breite Straße dort in der Innenstadt. Also das ist nicht irgendeine Seitenstraße, wo man nicht durch darf, sondern es ist wirklich so der zentrale Ader.
Ja, ja, das ist gut zu erwähnen. Also es ist wirklich, dass du vorne eben auch Soldatinnen hast, die das Ganze bewachen. Und ich als Deutsche darf da durchgehen, aber ein Palästinenser darf nicht durchgehen. Ein israelischer Siedler darf auch durchgehen. Und du hast auch auf der Straße eben Siedlerinnen, die dort, ich habe kein besseres Wort, die einfach da chillen teilweise und ihren Kaffee trinken und so weiter und einen dumm anreden. Und das ist jetzt sozusagen der Eindruck. Habe ich noch irgendwas vergessen? Was würdest du, hast du noch irgendwas von Breaking the Silence, das du mitgenommen hast? Oder?
Ach, das ist schon eine Weile her. Aber vor allem diesen Eindruck, an dieser Shuhada Street zu stehen und auch am Eingang von so dem Markt, der da war. Und die zeigen einem so Bilder von, wie es war vor Anfang 90er. Mhm. Und es war halt so eine richtig lebendige, volle Stadt. Und es sind jetzt so Geisterstraßen. Da gehen wirklich sehr wenige Leute durch, kaum Autos, weil es eben sehr wenige SiedlerInnen gibt in Hebron. Und dafür ein sehr großes Stück von der Stadt, wo nur die praktisch rein dürfen. Aber darauf kommen wir noch zu sprechen.
Ja, und ich glaube, da ist es jetzt halt eben, wie du schon erwähnt hast, so wie es früher mal war, da ist es jetzt eben gut, so einzusteigen, wie es eigentlich dazu gekommen ist. Und da gibt es so 3 Jahre, die man grob gesagt, die so besonders wichtig sind für Hebron. Und das ist einmal 1929, 1967 und 1993. Mein Geburtsjahr. Und 1929 ist deshalb sehr prägnant, weil da gab es ein Massaker an jüdischen Einwohnerinnen Hebrons. Also es war Teil... Es war nicht nur in Hebron, es gab so allgemein in Palästina mehrere Massaker an jüdischen BewohnerInnen, unter anderem zum Beispiel in Safed, in Jerusalem, aber auch in Hebron. Und Hebron ist so sehr bekannt dafür.
Ich glaube, das war auch einfach das größte, der größte Massaker in diesem Jahr.
Es ist deshalb, glaube ich, auch sehr prägnant, weil... Das, also ich meine, wir haben ja erwähnt, es gab immer wieder jüdische Siedlerinnen, die seit Ende des 19. Jahrhunderts nach Palästina reingekommen sind. Aber in dem Fall ist es so, und ich glaube, das vergessen immer ganz viele Leute, es gab schon jüdische Einwohnerinnen, bevor der Zionismus überhaupt gestartet ist. Und eine sehr große jüdische Community gab es eben auch in Hebron. Und die waren da schon seit Hunderten von Jahren. Das war... eine normale, sag ich mal, mehr oder weniger normale Gemeinschaft, wie man sie halt sich so vorstellt, mit Nachbarschaft. Man hat zusammen Handel betrieben und, sag ich jetzt mal, sehr romantisiert gesagt, im Einklang gelebt. Ja? Und so 1929 gab es etwa 21.000 Einwohner und darunter waren eben 700 Juden. Und langsam aber sicher sind die nicht-jüdischen Einwohner haben die Juden immer mehr als Teil der zionistischen Bewegung angesehen und die Grenzen zwischen den Juden, die eigentlich schon, sag ich jetzt mal, mehr oder weniger immer da gewohnt haben und den neuen zionistischen jüdischen Siedlerinnen, da sind die Grenzen so ein bisschen verflogen und nicht nur ein bisschen, sehr verflogen, vor allem für PalästinenserInnen, die außerhalb Hebrons gewohnt haben. Und Ende August 1929 hat dann ein Mob die Juden Hebrons verfolgt und 67 von ihnen massakriert. Es wurden auch jüdische Häuser und Synagogen geplündert und zerstört. Und eigentlich kann man da wirklich sagen, so alles, diese Kultur und diese Gemeinschaft, diese jüdische Kultur und Gemeinschaft Hebrons ist wirklich zerstört worden in der Zeit. Und viele konnten sich auch nur retten, weil ihre muslimischen Nachbarn sie versteckt hatten. Und die SiedlerInnen von heute, die jetzt heute in Hebron wohnen, beziehen sich eben sehr auf diese alte Gemeinschaft und rechtfertigen ihre Präsenz in Hebron unter anderem eben wegen dieses Massakers in 1929 und dass es so wichtig ist, dass jetzt die Juden wieder nach Hebron zurückkehren. Allerdings ist es halt auch so, es ist jetzt nicht so, dass alle Nachkommen dieser Gemeinschaft dieses neue zionistische Projekt unterstützen, also der Gemeinschaft von 1929. Es ist tatsächlich so, dass ich, also ich habe meine Bachelorarbeit darüber geschrieben und dann habe ich einen Rabbi interviewt, der in Amsterdam gewohnt hat und der bezeichnet sich selbst als palästinensischen Juden und der ist eben Nachkomme von der Gemeinschaft von 1929 und hat eben sehr viele Geschichten darüber erzählt und der war eben einer der Unterzeichner von einem offenen Brief, die eben absolut diese SiedlerInnen, die heute dort wohnen, verurteilt hat und gesagt hat, das ist absolut nicht im Interesse von den Nachkommen der Juden eben von damals. Aber man muss auch dazu sagen, das ist nur ein Teil. Es gibt auch welche, die das unterstützen.
Ja, und diese Geschichte von 29, besonders in Hebron, spielt auch heute innerhalb von Israel und überhaupt in jüdischen Communities eine große Rolle, weil dieser furchtbare Vorfall so als der Beweis aufgeführt wird dafür, dass Juden und Jüdinnen nicht friedlich neben PalästinenserInnen leben können. Obwohl es tatsächlich nicht so viele solche Vorfälle gab, also gerade deswegen ist dieser Fall so wichtig in der Erzählung, weil er halt eine Ausnahme war. Und eben die meisten jüdischen EinwohnerInnen von Hebron überlebt haben. Und das waren zahlenmäßig viel mehr muslimische Palästinenser in Hebron halt ihre jüdischen Nachbarn gerettet als ermordet. Aber natürlich war dieser Massaker echt und spielt deswegen eine große Rolle in der kollektiven Erinnerung noch.
Ja, und es gab war tatsächlich so, also ein paar sind ja auch zurückgekehrt dann, so in den 30ern, also es war nochmal ganz kurz, es dann so ein bisschen aufgelebt ist, aber die sind dann auch recht schnell gegangen. Ich glaube, die wurden von den Briten dann wieder rausgeholt, aber da bin ich mir jetzt nicht mehr ganz sicher.
Ja, aber ich glaube, in den 30ern waren die Briten dann viel weniger freundlich den Zionisten, weil die gemerkt haben, dass das langsam zu viel Stress kreiert in ihrer Kolonie.
Ja, das heißt, das nächste Jahr, das uns sozusagen interessiert, ist 1967. Und 1967 wurde eben das Westjordanland besetzt von Israel und da wurde dann eben auch Hebron besetzt. Und da muss man eben nochmal erwähnen, dass eben Hebron religiös sehr wichtig ist im Judentum. Und da gab es eben es gab in der Zeit, und es wurde auch so langsam etabliert in Israel, es gab eine Abspaltung aber eine andere Form von Zionismus, einen eigenen Strom. Und es war der religiöse und auch der messianische Zionismus. Und der besagt eben so, dass die Juden es sozusagen selber in die Hand nehmen sollten, wieder in Israel zu wohnen und auch ganz Israel, es gibt da auch eben Greater Israel, Groß-Israel zum Beispiel, jetzt zu besetzen, also anzusiedeln.
Also Groß-Israel heißt mit einem wesentlichen Teil von Jordanien und Libanon und Syrien, glaube ich, auch.
Ja, genau. Also das gibt es ja bis heute noch diese Überzeugung.
Ja, das ist also heute eine relativ am Rand, so, am rechten Rand der israelischen Gesellschaft, aber ist auf jeden Fall noch vorhanden, die Idee.
Ja, und beim messianischen Zionismus ist es halt sehr, sag ich mal, absolut. Also das Westjordanland muss dazu sagen, heißt halt eben auch, je nachdem, wie man fragt, aber ich sage jetzt mal im messianischen Zionismus oder auch, sage ich mal, sehr rechtsideologisch, ist auch nicht Westjordanland oder Westbank in Englisch, sondern es ist halt Judäa und Samaria.
Ja, aber inzwischen ist das auch die offizielle Bezeichnung, die der Staat Israel verwendet, ausschließlich. Und ich glaube, selbst die mäßigen Rechten und die in der Mitte in Israel würden halt eher judavischem Ron sagen, also Judäa und Samaria als Westjordanland. Das ist inzwischen innerhalb von Israel eher so eine linke Sprechweise geworden.
Ja, also Judäa und Samaria, also Judäa wäre sozusagen Norden von der Westbank, Samaria ist der Süden, bezieht sich wiederum auf alte jüdische Königreiche dort. Und ja, und da kommt eben dann der religiöse oder der messianische Zionismus rein und da gab es eben eine besondere Gruppe, die gibt es zum Beispiel Gush Emunim, die in ihrer Ideologie auf jeden Fall bis heute noch weiterlebt. Also die Gruppe selbst gibt es nicht mehr, aber diese Überzeugung, dass Palästinenser, weil sie mit PalästinenserInnen sollten wir nicht nebeneinander leben, sondern es soll komplett jüdisch sein, gibt es zum Beispiel bis heute noch in Kahanism. Und die Ideologie ist wiederum auch präsent durch eine Partei im Knesset, also im israelischen Parlament. Da wurde dann eben 1971 Kiryat Arba errichtet, das war die erste Siedlung in Hebron. Und die Siedlung ist wirklich bis heute eine der radikalsten und militantesten im ganzen Westjordanland. Und ja, dieser Grundstein davon ist eben, weil man muss eben dazu auch sagen, dass nicht alle SiedlerInnen in Westjordanland sind jetzt religiös oder gehören dem messianischen Zionismus an, sondern viele kommen da eben auch aus rein ökonomischen Gründen hin, weil das Land dort eben, oder die Häuser dort eben so billig sind, weil man natürlich nicht fürs Land gezahlt hat. Und ganz viele Neuankömmlinge, zum Beispiel, die eben durch Aliyah gekommen sind nach Israel, siedeln sich dann zum Beispiel im Westjordanland an.
Aber eben nicht in Kiryat Arba, weil das eben so eine radikale Siedlung ist, wo praktisch niemand einfach so hinkommt.
Sozusagen, was wir damit sagen wollen, es gibt halt auch Nuancen in den Siedlungen. Jetzt nicht alle Siedlungen sind so wie Kiryat Arba und komplett radikal und militant.
Genau.
Und dann, das nächste Jahr ist 1993 und 1993 gab es eben Baruch Goldstein, der kam aus Brooklyn eigentlich in New York, ist nach Kiryat Arba gekommen und er war eben ein Kahanist und Kahanismus, also bis heute ist auf jeden Fall fundamentalistisch, ist im Rassismus verankert und wie schon gesagt geht eben von, also ist auf jeden Fall bestehend auf die Vertreibung aller PalästinenserInnen aus Judäa und Samaria.
Und Palästina, also.
Und, ja genau, also das stimmt. Also Gush Emunim war eher noch so, okay, Westjordanland und Kahanism ist wirklich dann so, okay, aus ganz Palästina und Israel sollten keine PalästinenserInnen mehr leben. Und Baruch Goldstein ist dann eben 1993 in die Ibrahim-Moschee gegangen, hat 29 Palästinenser mit einer M16 erschossen.
Also der kam einfach rein während des Gebets mit einem Maschinengewehr und hat angefangen, die Leute zu erschießen.
Und bis heute, wenn man in die Moschee geht, sieht man noch die Einschusslöcher. Und es war auf jeden Fall extrem traumatisch denn für die palästinensische Bevölkerung dort. Und es gibt auch bis heute in Kiryat Arba eine Erinnerungsstätte an ihn. Also sie wurde immer mal wieder abgerissen von der israelischen Armee, aber bis heute gibt's die da. Und die wurde eben von diesen jüdischen militanten SiedlerInnen errichtet. Und übrigens auch muss man dazu erwähnen, dass Yigal Amir, der damals Yitzhak Rabin ermordet hat, also Yitzhak Rabin war der ehemalige Premier Israel ist in den 90ern und war sehr, hat einen Nobelpreis auch bekommen und war damals eben an den Friedensverhandlungen beteiligt. Und der Mörder von Yitzhak Rabin wurde eben von Goldstein auch inspiriert. Und ja, danach hat sich das nochmal verändert in Hebron. Danach gab es wirklich also eine Art Sterilisierung immer größerer Teile der Innenstadt.
Also so nennt das quasi die israelische Armee, also die sagt, dieses Gebiet ist jetzt steril. Steril heißt, keine Palästinenser dürfen rein.
Ja, und so sind wir eigentlich zu dieser Geisterstadt gekommen, die wir vorher erwähnt haben. Also dass man so viele Straßen hat und das ist natürlich wieder, wenn wir uns dann wenn wir dann Apartheid besprechen, dass du wirklich eine Segregation hast zwischen den Orten und auch eben wirklich physischen Straßen, die einfach PalästinenserInnen nicht betreten dürfen.
Ja, man muss sich vielleicht klar machen, also es gab einen tödlichen Angriff von einem israelischen Siedler an den Palästinensern und die erste Reaktion der israelischen Regierung und des Militärs ist nicht etwa die Siedler irgendwie einzusperren oder zu räumen, sondern sie quasi vor Vergeltung zu schützen, indem man einen großen Teil der Innenstadt einfach komplett unbetretbar macht für die Betroffenen, also für die Einwohner, die eigentlich gerade angegriffen wurden. Und das ist eine Herangehensweise, die man immer wieder sieht, dass die SiedlerInnen Provokationen machen und diese dann nutzen als Grund, um Schutz zu beten und den auch zu bekommen und quasi immer mehr Platz für sich zu gewinnen.
Ja, und da kommen wir jetzt halt eigentlich zu der Situation, die es heute gibt. Und es ist tatsächlich so, dass man irgendwo gar nicht weiß, wo man da anfangen soll, weil es halt sehr komplex ist alles. Man kann wirklich sehr, sehr viel erwähnen, wenn es um Hebron geht. Aber jetzt wir haben so ein paar kurze Abrisse auf jeden Fall. So ein Abriss ist wirklich diese Beziehung zwischen Staat, Armee und den Siedlern. Die SiedlerInnen sind halt von Hunderten von SoldatInnen beschützt. Also es gibt manche Zeiten, da sind 2000, 3000 israelische Soldaten in der Stadt. Wie wir schon vorher erwähnt haben, die SiedlerInnen sind unter Zivilrecht durch das Gesetz geschützt und können eben Waffen tragen.
Und es sind, glaube ich, weniger SiedlerInnen, also wesentlich weniger als Soldaten. Es sind quasi mehr als ein Soldat pro Siedler.
Und das ist halt, also wenn man da hingeht, das merkt man auch. Also man geht durch den Checkpoint durch, meine Herren, da ist halt dann ein Schwarm von Soldaten ständig um dich herum. Und man kann darauf wetten, man hat keinen einzigen Tag, wo man, sag ich mal, in die Altstadt gehen kann, wo man keinen Soldat trifft. Das gibt's nicht. Also, und das ist einfach seit Jahren so. Man hat natürlich die andauernde ethnische Säuberung, also die Übernahme palästinensischer Häuser. Das heißt, man hat wirklich bewaffnete SiedlerInnen, die immer wieder eigenständig versuchen, palästinensische Häuser in H2, also im von Israel verwalteten Gebiet, zu übernehmen. Und das sieht halt wirklich so aus, dass du Leute hast, die vor deiner Haustür stehen, versuchen die Tür einzubrechen, in Mobs kommen, bewaffnet sind. Und du eigentlich sehr wenig Chance hast, vor denen beschützt zu werden. Also es geht ja wirklich nicht nur darum, dass dein Haus übernommen wird, sondern dass du auch nicht weißt, inwieweit diese SiedlerInnen eben bereit sind, gewalttätig dir gegenüber zu werden, wenn sie in dein Haus einbrechen. Dann hat man, so eine der klassischen Beispiele ist wirklich, dass Kinder beim Schulweg unterbrochen werden. Also du hast, wenn du dort zur Schule gehst, keinen normalen Weg zur Schule. Du musst durch Checkpoints, also teilweise müssen Kinder durch zwei verschiedene Checkpoints, müssen am Militär vorbei, du hast ständige Angst vor Belästigung. Du hast mehrere Fälle, wo Tränengas in Schulen gelandet ist oder auch wo Militäroperationen innerhalb von Schulen aufgrund von Sicherheitsbedenken stattgefunden haben. Du hast auch wirklich das so, dass wenn internationale Aktivistinnen dort sind, dass sie immer wieder mit Schulkindern mitgehen, nur damit die Wahrscheinlichkeit von Belästigung oder dass die irgendwie aufgehalten werden, geringer ist. Und dann haben wir ein Beispiel, das hat 2016 die Medien gemacht und das ist von Eloa Saria, ein israelischer Soldat. Und der Fall soll so ein bisschen, den wir jetzt gleich kurz abreißen, soll auch so ein bisschen darauf hinauszielen, was so ein bisschen Status quo ist in den besetzten Gebieten. Und wie sich das verändert hat mit der Einführung von Kameras und auch sozialen Medien unter PalästinenserInnen. Also allgemein kann man wirklich sagen, dass es standardmäßig, wenn es um Ungerechtigkeiten gegenüber PalästinenserInnen geht, wird sehr wenig gemacht. Sie sind nicht gescheit durch das Gesetz geschützt und ganz oft wird weggeschaut und vor allem gibt es ein sehr großes Schweigen, wenn es darum geht, dass Soldatinnen sich nicht richtig verhalten haben. Und ein bekannter Vorfall, der eben auf Video aufgezeichnet wurde, war der des Soldaten Eloy Azaria. Und der hat 2016 Abdel Fattah al-Sharif erschossen. Sharif hat damals zusammen mit zwei anderen israelische Soldaten mit einem Messer angegriffen und auch einen verletzt, bevor er dann angeschossen wurde und verletzt am Boden lag. Und er war da umgeben von Soldatinnen. Also in dem Fall war er, wie man jetzt sagen würde, neutralisiert. Das heißt, er hat keine Gefahr mehr dargestellt. Er lag verletzt am Boden und hat sich nicht mehr bewegt und sah auch keine Waffe mehr neben ihm. Und man sieht eben in dem Video, wie Eloy Azaria, der damals als Militärsanitäter zum Platz gekommen ist, wirklich auf Sharif zugeht, von einem komplett anderen, also er stand nicht neben ihm, sondern er nimmt sich wirklich die Zeit, zu ihm hinzugehen, hat dann die Waffe auf ihn gerichtet und hat ihn im Kopfschutz versetzt. Und Azaria wurde dann eben, wurde dann eben vor Gericht gebracht, des Mordes angeklagt, das wurde später zum Totschlag ausgesetzt. Aber das war ein Riesenaufschrei in der israelischen Gesellschaft. Ich weiß nicht, Maike, kannst du dich da noch dran erinnern? Ich weiß nicht, ob du damals...
Ja, sehr, sehr klar. Also das war eine sehr krasse Zeit. Also es gab Demos für ihn und überall hieß es, das ist unser allen Sohn, also der Kind von uns allen quasi, das Kind. Und wie kann man ihn verfolgen? Der hat doch nichts falsch gemacht. Und es war richtig, richtig krass.
Also ich meine, man muss auch sagen, ich meine, der ist halt dann auch wirklich so zu einer Art Scapegoat geworden, wo zu viele Leute international haben dieses Video gesehen. Es war halt Druck auf die israelische Regierung, dass sie mal was machen dagegen. Und er ist aber auch so ein Symbol dessen, was auch viele Ministerinnen auch in Israel selber sagen. Also zum Beispiel Naftali Bennett, der jetzt bis vor kurzem noch Premier war in Israel, der hat eben sehr klar gesagt, dass jeder Angreifer getötet werden muss.
Und das Ding ist, so einerseits, ja, wird er halt als Sündenbock benutzt, um zu zeigen, hey, guck mal, wenn jemand was falsch macht, dann verfolgen wir ihm wirklich. Und das quasi wäscht das System rein, weil es angeblich zeigt, dass es sich selbst gegen sich selbst ermitteln kann und auch quasi Leute vor Gericht ziehen kann. Aber andererseits hat er, glaube ich, ein Jahr im Knast gesessen, also so richtig kurz. Also es gibt ein paar solche Fälle in der israelischen Geschichte, wo Soldaten wegen Mord letztes Ende, auch manchmal mehrfaches Mord, halt schon im Knast sitzen, aber dann richtig kurz. Und danach wird auch klar gemacht, so, hey, das war eher eine Formsache, also du hast eigentlich nichts falsch gemacht. Und im Fall von Azaria ist es sehr klar, der ist halt sofort zu einem Held geworden und zu so einer populären Figur und wird dann in Talkshows und so eingeladen.
Wieso wissen wir überhaupt von dem Fall? Also wir wissen von dem Fall, weil es auf Kamera aufgezeichnet wurde. Und es ist aber sehr, also es ist sehr neu, sage ich mal, weil viele Menschenrechtsorganisationen eben PalästinenserInnen mit Kameras ausgestattet haben. Also die geben denen Mediatraining, die stellen denen Kameras zur Verfügung. Und man merkt schon mehr, dass SoldatInnen eben nicht sehr wohl dabei fühlen, wenn sie plötzlich gefilmt werden mit dem, was sie machen. Also man hat vor allem in Hebron, sieht immer mehr PalästinenserInnen, die einfach israelischen Soldaten eine Kamera ins Gesicht halten, wenn die irgendwie Scheiße machen. Und dann teilweise sich ein bisschen besser benehmen. Also das ist schon so ein Phänomen da. Wie wir gesagt haben, Hebron ist ein Mikrokosmos für das, was die Besatzung bedeutet. Aber wir wollen auch nochmal klar machen, dass das, was in den besetzten Gebieten passiert, nicht isoliert ist und sehr viel damit zu tun hat, was im Rest Israels passiert. Unter anderem eben auch in Tel Aviv. Ein Beispiel dafür ist Israels blühende künstliche Intelligenz, also KI-Industrie. Und da sieht man eben, dass die Besatzung ist nicht nur physisch, indem du einen Soldat vor dir hast, sondern sie ist auch digital und sie geht auch durch Überwachung, also zum Beispiel durch Überwachungskameras. Und in ganz H2, also dem von Israel verwalteten Gebieten, gibt's Überwachungskameras, die mit Gesichtserkennung ausgestattet sind. Also die senden dann Fotos und biografische Informationen, also die biometrischen Daten von PalästinenserInnen, die eben bei diesen Überwachungskameras eingefangen werden, an eine Datenbank namens Blue Wolf, die dann wiederum von SoldatInnen in Hebron über ihre Handys, aber auch über ihre Tablets abgerufen werden können. Das heißt, du hast eine ständige Überwachung und du hast als Palästinenser keine Kontrolle, wer was von dir sieht, und du hast auch gar keine Privatsphäre, weil jeder immer weiß, wo du bist.
Und ich glaube, noch so ein interessantes Beispiel für die Verflechtung von überhaupt so der israelischen Wirtschaft und auch internationale Wirtschaft mit dem, was dort passiert. Also ich weiß nicht, spezifisch auf Hebron bezogen, aber soweit ich weiß, ist das ganze digitale System, was für die Checkpoints benutzt wird im Westjordanland, also so ein System, wo PalästinenserInnen digitale Kärtchen haben, womit die halt durch die Checkpoints kommen. Das ist ein System, das von HP betrieben wird. Also wenn es dann Rufe gibt, bestimmte internationale Organisationen zu boykottieren, weil die an der Besatzung mitmachen, heißt es oft sowas, dass halt so ein internationaler Konzern dort direkt mit drinsteckt und daran profitiert, dass er digitale Überwachungs- und Kontrollsysteme an die israelische Regierung verkauft, die dann für die Besatzung eingesetzt werden.
Ja, und das ist so der Punkt, den wir jetzt auch machen, zum Beispiel mit dem nächsten Beispiel, und das ist sozusagen fresh off the printing press, weil sehr viel darüber berichtet wurde in letzter Zeit, dass eben in dieser Shuhada Street, die wir vorher erwähnt haben, dieses Jahr die erste durch künstliche Intelligenz ferngesteuerte Waffe installiert wurde. Es kommt von der israelischen Waffenfirma Smart Shooter. Und diese Waffe kann dann eben ferngesteuert unter anderem Tränengas abfeuern. Und es soll halt eben, sag ich mal, zur Beruhigung der Lage dienen, um es mal sehr euphemistisch zu sagen. Aber am Ende des Tages profitiert eine Industrie in Tel Aviv, wo eben ganz viel oder Herzliya, wo ganz viele der Waffenfirmen sitzen, profitiert davon, was im Westjordanland in der Stadt Hebron passiert.
Und vielleicht ein kurzer Einwurf dazu nur, es wird bestimmt dauern, bis diese Folge rauskommt. Wir nehmen die auf am 8. Oktober, also das war in den letzten paar Wochen in den Medien. Wer weiß, wann ihr das hört. Vielleicht ist bis dahin noch eine neue Hightech-Lösung dort eingesetzt worden. Wir wollten darüber erzählen, auch weil die israelische Rüstungsindustrie auch sehr auf Export bedacht ist und auch ziemlich, sage ich mal, große Probleme hat mit der Kontrolle der Exporte. Das heißt, es wird an Regimes exportiert, wo es gesetzlich gar nicht so geht, also nach israelischem Gesetz. Aber das wird nicht wirklich kontrolliert. Und es bekommen halt wirklich schreckliche Regierungen überall auf der Welt, also in den Philippinen, in Indien, in Südsudan, Myanmar, also Staaten, wo richtig krasse Sachen gemacht werden, bekommen dann diese Hightech-Rüstung von Israel. Und das wird immer damit vermarktet, dass man sagt, ja, das ist battle-tested, das hat man schon ausprobiert. Und man probiert es auf die Menschen, auf den Menschen in den besetzten Gebieten aus. Und was dort jetzt als Pilotenprojekt eingesetzt wird, wie dieser Smart Shooter, könnte in ein, zwei Jahren in ganz anderen Ecken der Welt, vielleicht auch irgendwann in Nordamerika und Europa, könnte sowas eingesetzt werden. Also muss man immer gucken, was mit den Palästinensern gemacht wird, weil das auf alle andere irgendwann zukommt.
Ja, absolut. Also wir haben schon am Anfang der Folge gesagt, dass wir auf jeden Fall mal eine extra Folge machen für einfach nur diese Verflechtung der Waffenindustrie mit der Unterdrückung der PalästinenserInnen, mit was heißt das eigentlich global gesehen. Also wir wollen da wirklich einen Punkt machen, dass das, was in Hebron passiert oder in den besetzten Gebieten passiert, wir irgendwann auch woanders sehen. Also das ist eben nicht isoliert, sondern es ist verflechtet. Und ja, also hat unter anderem zum Beispiel auch damit zu tun, dass viele, die in der Armee gearbeitet haben, wenn sie aus der Armee gehen, eben in den privaten Rüstungsindustriesektor landen. Sehr schnell, die haben die Kontakte und es ist alles sehr miteinander verflechtet.
Verflochten, genau. Und also das wollen wir betonen, obwohl das, was in Hebron passiert, an und für sich schon schlimm genug ist. Also jede Person, die mal dort auf einer Tour war und sich das angeschaut hat, wie du gesagt hast, da muss man schon sehr stumpf sein, um davon nicht erschrocken zu werden. Aber wenn das nicht reicht, was den armen Menschen dort angetan wird, müssen wir darauf aufpassen, dass Teile davon halt exportiert werden und dass andere in der Welt, also Regierungen und so, darauf schauen, um davon zu lernen, was man alles Menschen antun kann.
Vielleicht sollten wir da, also das ist eigentlich auch schon so ziemlich das Ende der Folge, aber vielleicht, wenn ihr eben auch Lust habt, dass, wenn ihr mal in der Gegend seid, und eine dieser Touren machen wollt. Eben die, die Michael gemacht hat, die habe ich auch gemacht, aber nicht für Hebron.
Und Breaking the Silence, vielleicht kennt ihr das schon, aber wichtig zu sagen, das ist eine Organisation von ehemaligen israelischen SoldatInnen, die erstmals für sich aufarbeiten, was die da erlebt und gemacht haben. Und es sowohl der israelischen Gesellschaft als auch Menschen aus aller Welt transparent machen wollen, was da eigentlich, was Besatzung im Alltag bedeutet, was die, wofür diese Soldaten dort eingesetzt werden.
Und absolut unter attackiert von der israelischen Regierung. Also sie sind überhaupt nicht happy damit. Die wurden echt von vielen Unicampussen rausgeschmissen. Da gibt's immer mal wieder so Smear-Campaigns gegen die. Und die arbeiten sehr hart dafür, dass wer das will, anonymisiert zu bleiben, bleibt auch anonymisiert. Also die machen tolle Touren, die können wir auf jeden Fall empfehlen. Dann gibt's noch Youth Against Settlements, die arbeiten in Hebron selber, die sind also gestartet von Issa Amru, in der das Ganze, keine Ahnung, 90ern, glaube ich, angefangen hat, der immer mal wieder zitiert wird. Und da kann man immer hingehen und ohne Voranmeldung. Also es gibt tolle Aktivistinnen, die da viel machen. ISM gibt es auch, also International Solidarity Movement, die da arbeiten. Aber ich glaube, so wirklich für den Einstieg ist Breaking the Silence wirklich so am besten. Die starten auch von Tel Aviv aus. Da kann man sich anmelden, online glaube ich sogar, und dann einfach sich in den Tourbus setzen. Und die haben wirklich Ahnung. Also jede Frage, die ihr habt, die wird wirklich beantwortet.
Also ich glaube, es ist immer so, und es war zumindest in meinen Tours bei denen so, dass halt die Tourguides halt ehemalige Soldaten sind, die in dem Ort quasi eingesetzt wurden. Also wir hatten einen Tourguide, der da stand auf der Shuhadas-Straße und auf ein Gebäude zeigt und gesagt hat, so, ja, da saß ich mit einem Maschinengewehr. Und mir wurde gesagt, ich sollte einfach immer wieder in die Richtung schießen, konnte uns wirklich direkt zeigen, aus eigener Erfahrung. Ich finde das sehr beeindruckend.
Ja, also die machen wirklich Top-Arbeit, bringen auch Reporte raus und so weiter. Also ich glaube, da sind wir beide auf jeden Fall derselben Meinung. Und ja, wenn ihr, ich glaube, also was ich wahrscheinlich noch empfehlen würde und wahrscheinlich du, Michael, auch, ist, dass ihr das einfach mal in YouTube eingibt, Hebron, weil es ist sehr schwer, über einen Podcast zu erklären, was die Stimmung da eigentlich ist oder wie das Ganze ausschaut. Also ich finde, und vielleicht geht es dir auch so, Michael, aber ich finde, man kann dem Ganzen gar nicht nur jetzt audiomäßig gerecht werden, ohne dass man überhaupt zeigt, wie absolut beschissen diese Lage dort ist und unter welcher Drangsalierung die PalästinenserInnen dort leiden. Jeden einzelnen Tag.
Ja, und Mitte 2022 gab es auch beim tollen Podcast 99:1 eine Folge mit Leuten, die gerade dort zu Besuch waren und auch viele Bilder mitgebracht haben. Das ist auch vielleicht ein guter Einstieg, wo die halt über Hebron reden. Aber es gibt vieles dazu, also auf jeden Fall im Netz.
Und ansonsten, ich meine, wenn ihr Fragen habt, ihr könnt euch uns immer erreichen über Instagram oder Twitter oder per E-Mail. Und genau, also das war unsere Folge zu Hebron. Nächstes Mal gibt's Apartheid. Da freuen wir uns auch schon drauf, ja. Ja. Und ich glaube, dann haben wir auch mal diese großen Themen abgehakt. Also Siedlerkolonialismus, Nakba, Apartheid. Und dann seid ihr wirklich gebrieft. Also wenn ihr danach nichts gelernt habt, dann haben wir einen Fehler gemacht.
Auf jeden Fall. Dann sage ich erstmal Tschüss, Lena.
Ja, Servus, Michael. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet.
Bis dann.
Bis dann. Ciao, ciao.